Für immer und ewig. Missio Camp 2015. David Kadel spricht zum Thema 7 Gründe, schöne Schuhe zu tragen. Wie man Gott gefällt.
Einen schönen guten Abend hier im Missio Camp. Leider für uns, also wir uns, unser letzter gemeinsamer Abend. Oh. Bitte? Für dieses Jahr. Ist natürlich schwierig, so Abschied zu nehmen. Ne? Heute gab es auch nicht so viele Überraschungen. Ich bin immer heimlich aufs Frauenklo gegangen. Da waren hier irgendwelche Typen neben mir plötzlich, das war ganz gut. Aber wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht, ich meine, seht euch diese Jungs an, wieso sind die jetzt nicht da unten? Wir wollten euch vielleicht mal ein bisschen überraschen. Es ist ja so, dass es ist alles, finde ich, ziemlich männerlastig hier in dem diesjährigen Minions Camp. Also der Preacher ist ein Mann, die Band, lauter Männer mit Bärten, die Techniker sind Männer, überall Männer, Männer, Männer. Was ist eigentlich mit den Frauen? Und wir haben uns überlegt, wir überraschen einfach mal die Frauen damit, dass wir ihnen eine Message mitgeben wollen. Also die Band und ich, wir haben überlegt, Frauen, also in der Bibel heißt es ja, wir sollen Könige sein, also ihr Frauen, ihr seid Königinnen. Und es heißt auch Königinnen, die ihr prächtiges Kleid anziehen, geschmückt zum Tanze. Und ich habe mir überlegt, auch bei meinen Predigten, wie kann man den Menschen etwas mitgeben, das sie nicht vergessen? Und ich glaube, wenn Dinge sehr schräg und künstlerisch sind, dann vergisst man es nicht so schnell. Und deswegen wollte ich mal ganz kurz so a cappella für euch singen, für euch Frauen. Königlich strahlt dein... Nee. Das kommt, glaube ich, nicht so richtig. Vielleicht können wir irgendwie... Ein Stern, der dein... Danke, Daniel, das ist gut. Ein Stern, der deinen Namen... Nein? Nee, soll ich aufhören?
Du musst mehr aus dir rausgehen. Dann
geht mehr aus mir rausgehen. Aber was kann man denn...
Versuch's nochmal.
Ja, gerade stehen? Okay. Und könnt ihr mir helfen vielleicht? Ich meine... Oh ja, das ist die Message für die Frauen von uns an euch. Ihr werdet es nie vergessen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh ja. Yeah. Oh, hallo? Wow. Die Frauen wieder.
Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where to play the right music, getting in the swing, you come to look for a king. Anybody could be that guy, night is young, music's high, with a bit of rock music, getting in the swing, you gotta look for a king. And when you get the chance, you are the dancing queen. Oh yeah, 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 yeah. Dancing queen, feel the beat of the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of my life. Oh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen.
Echte Königin vor dem Herrn, so ungefähr, ja?
Missio Camp und die Zeit ist cool. Steht alle auf von eurem Stuhl. Kommt und lasst uns tanzen. Heute feiern wir und Gott ist mit dabei.
Mit dabei.
Und Jesus sagt zu dir, du bist die Dancing Queen. Young and sweet, only 17. Oh my gosh. Dancing Queen of the tambourine. Oh yeah.
Look at that.
She can dance. She can jive.
Und für die Band! Herrlich. Ach, ein Traum. Vielen Dank, Jungs. Wie soll man da jetzt noch predigen? Völlig fertig. 2 Stunden Fußball und dann das hier. Das hat mir den Rest gegeben. Gerade eben vor dem Zelt kam ein netter Herr auf mich zu, der meinte, ja, Herr Kadel, was Sie da sagen, das ist ja gut und vielen Dank. Aber meine Frau und ich, wenn wir nach Hause kommen, dann reden wir darüber und am nächsten Morgen ist es wieder alles weg. Wie kann man sich das dann merken? Und da habe ich ihm gesagt, ja, das ist genau deswegen, machen wir immer hier diesen Einstieg von wegen wie in einer Fernsehserie, was bisher geschah. Und auch diesen Abend möchte ich beginnen mit dem, was wir begonnen hatten am ersten Abend, nämlich zu sagen, all das, was wir hier erleben, hat genau damit nämlich zu tun, dass wir hierher kommen, um schöne ABBA-Lieder zu hören. Aber auch vor allem um Gott zu erleben. Und wenn ich mal dieses Bild von der Technik bekomme, Gott erleben, ja, da hab ich mir sowas was zusammengestellt, bereit für etwas Neues. Unten ist die Berührung von Michelangelo, ja, Invictus unbesiegbar, einer, der so für sich gefunden hat. Jesus ist bei mir, ja, das war mein Konfirmationsspruch. Römer 8, 31, den habe ich aus einem Hut eines Pfarrers in Geildorf damals, aus dem Hut durfte man noch ziehen und da stand dann, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Das hat mich mit 14 Jahren schon sehr begeistert, also Invictus, ja, so unbesiegbar. Wir mit 14, da haben wir damals schon in unserer Jugend die Marvel-Helden, Spider-Man und die anderen, die fanden wir alle recht gut. Und irgendwie dachte ich, das ist schon toll, so Gott auf seiner Seite zu haben. Und da haben wir dann darauf aufgebaut, zu sagen, okay, wir erleben Gott und wenn wir Gott erlebt haben zum ersten Mal in unserem Leben, dann merken wir, mit ihm können wir ja reden. Da kommt was zurück, da beginnt ein Dialog und das war der zweite Abend. Was willst du, Gott? Was willst du eigentlich von mir? Das frage ich mich auch immer wieder, besser gesagt Gott immer wieder. Was willst du? Was soll ich tun, Gott? Die entscheidende Frage, wahrscheinlich die wichtigste Frage unseres Lebens, weil sonst die Gefahr ist, dass wir vieles verpassen. Zeig mal das zweite Bild mit der Zeit. Ich stand letztens auf dem Bahnhof in Wiesbaden und habe dann so irgendwie hochgeguckt und dachte, ah, das ist eigentlich ein schönes Motiv, zu überlegen, dass die Zeit läuft. Eines Tages bin ich oben im Himmel und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. macht nichts, ich erzähle weiter. Also ich habe mir überlegt, die Zeit läuft, da ist sie. Und sind für mich zwei Fakten. Ich habe so ein bisschen versucht, Kunst zu machen. Einmal, die Zeit begleitet uns jeden Tag. Wir schauen ständig auf die Uhr. Wir haben Termine. Und der Himmel ist aber auch ein Fakt. Der wartet auf uns. Ich habe versucht, so mal beides in einem Foto festzuhalten. Irgendwann im Himmel spielt die Zeit keine Rolle mehr. Und da ist dann die Frage, haben wir Gott gegenüber gestanden und gesagt, was willst du eigentlich von uns? Wird er nicht irgendwann zu uns sagen, hey, du hast mich doch gefunden an einem Tag in der Kirche, an einem Tag im Missiocamp, irgendwo hast du beim Bibellesen für mich entdeckt, warum sind wir denn da nicht weitergewachsen? Warum haben wir so wenig miteinander gesprochen? Dann der dritte Abend, da ging es ja darum, dass wir Revolution in unserem Gehirn beginnen, dass wir sagen, wir müssen nicht so denken wie so viele Menschen, die am Jammern sind, die Sorgen haben, die von viel Stress und Burnout sprechen. Wozu sind wir denn bitte Christen, wenn wir nicht anders denken können? Dann würde doch irgendetwas falsch laufen in unserem Christsein. Dann wäre doch das, was wir tun, nicht arg anders als das, was andere Menschen machen, als Humanismus, als Atheismus. Was bringt denn der Glaube, wenn es uns nicht hilft, anders zu denken? Wenn es mir nicht hilft, wie Jesus zu sagen, meinen Feind zu lieben? Wenn es mir nicht hilft, fröhlich im Tag zu sein? Revolution in unserem Gehirn, denken, wie es Gott gefällt. So, und heute, der letzte Punkt, der ganz oben drauf gepackt wird, da geht es darum, dass wir, Stefan hat es vorhin gesagt, ja, glaube ich, den Titel, 7 gute Gründe, 7 Gründe, warum es wichtig ist, jeden Tag schöne Schuhe anzuziehen. Das ist aber ein komischer Titel für eine Predigt. Kann mir mal jemand irgendwie einen Schuh auf die Bühne schmeißen? So ein, ja, Winnie, ich nehme auch mehrere. Ja, danke. Winnie! Ja, das war die Rache, weil ich mich versungen habe gerade einmal. Ich kriege direkt einen Schuh an den Kopf. Übrigens, im Orient ist es ein Zeichen, ne? Wenn einer einen Schuh schmeißt. Das heißt was Besonderes. Gell? So, aber der Winnie meinte das nicht so. Also 7 Gründe, warum es wichtig ist, jeden Tag schöne Schuhe anzuziehen. Also ich habe mir heute so ein bisschen nettere Schuhe angezogen, nicht immer Turnschuhe, denn darum geht's. Was denkt ihr, warum? Was haben denn Schuhe mit der Bibel zu tun? Schuhe mit unserem Glauben zu tun? Kennt jemand einen Bibelvers, wo es um einen Schuh geht oder um Füße? So, Neues Testament, Epheser 6. Oh, da ist ein Junge, der ist so, schätze ich mal, 12, 13. Ah, zu Mose, ne? Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Das ist nicht schlecht. Das ist gut, ja. Kann man schon mal klatschen. Ja. Oh. Ja, und was hat Mose gesagt? Steht da auch irgendwas? Mose so, Yes. Mach ich lieber. Wenn Gott was sagt, lieber please do it. Nein, ich meine einen Vers aus Epheser 6, Vers 15. Da geht es ja um die Waffenrüstung Gottes. Kennt ihr bestimmt alle. Die meisten kennen es, oder? Wenn wir morgens den Tag beginnen, zieh an den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel, glaube ich, der Wahrheit, oder? Ja. Und so weiter. Und das Schwert ist ja die Bibel. Vergiss nicht das Wort Gottes, weil dieses Schwert durchschlägt die bösen Gedanken. Das hätte man auch gestern gut verwenden können. Und vor allem endet es dann mit, zieh die Schuhe an, mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Wir sollen diese Schuhe anziehen. Und ich habe gemerkt, bei mir waren diese Schuhe jahrelang im Regal gestanden. Ich habe vielleicht diesen Helm des Heils oder ich wollte gerecht sein, ich hatte das Wort des Geistes, das Schwert. Aber ich war eine Zeit lang so viel unter Christen, ich habe beim Evangeliumsrundfunk gearbeitet, 7 Jahre, dass ich an einem Tag festgestellt habe, ich kenne eigentlich gar keine Menschen, die nicht an Gott glauben. Weil du gehst dahin in so einen frommen Laden, du hast einen Hauskreis, dann hast du vielleicht noch irgendwie so einen Chor, dann machst du vielleicht eine Jungschar. Also ständig waren irgendwie Fromme um mich herum. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so eine Sehnsucht hatte, mit Menschen zu sprechen über Jesus, weil ich das lange nicht mehr erlebt hatte. Und es war ganz lustig, ich habe ein Gebet gesprochen an diesem Nachmittag, bevor ich zum Fußball ging und habe gesagt, Gott, also es fällt mir irgendwie auf, das kann es doch nicht sein in meinem Leben, dass ich ständig in so einem Ghetto bin mit Christen. Dafür habe ich ja nicht das Evangelium bekommen, damit ich es für mich behalte. Kannst du nicht irgendwie mir mal Leute irgendwie zeigen, mit denen man so ins Gespräch kommt? Ich gehe zum Fußball in der Halle in Marburg, wir sind so ein bisschen am Stretchen, am Dehnen und plötzlich kommt so ein Typ zu mir, Michael hieß der, und er macht sich neben mir warm und wir quatschen so ein bisschen und so und dann sagt er aus dem Nichts zu mir plötzlich, du David, du bist doch so religiös, ne? Und ich sagte, ja, nee, ich bin Christ, das passt schon. Und dann sagt er, sag mal, kannst du mir nicht mal, es war wirklich, wir waren ungefähr so, das ist so, die Adduktoren, sag mal, kannst du mir nicht mal erklären, wie man Christ wird? Und ich so, Gott, das ist jetzt witzig, oder was? Also, man muss immer aufpassen, wofür man betet. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, erstmal spiele ich dir einen Knoten in die Beine und dann erkläre ich dir später, wie man Christ wird, beim Kaffee. Aber es war schon echt klasse, weil ich gemerkt habe, okay, Gott hat diese Sehnsucht gesehen. Ich will mit Menschen in Kontakt kommen und diese frohe Botschaft verkünden. Ich will diese Schuhe wieder anziehen. Selbst im Alten Testament heißt es in Jesaja 52, Vers 7, boah, schwitz ich, steht da, sagte Jesaja, weil in Israel gab es 45 Grad, vor allem nach dem Fußball war es da immer sehr heiß. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden und Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Das ist doch echt romantisch, das ist Lyrik. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Wow, das sind besondere Menschen. Ich gebe euch 7 Gründe, warum wir nicht gute Schuhe anziehen sollen, das ist nur ein Bild, sondern warum wir Botschafter Gottes sein sollen. 7 gute Gründe. Und bevor ich anfange, diese 7 Gründe bam, 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 runterzuzählen, möchte ich erstmal so ein Bild zeigen, wo wir leben im Moment. Wir leben in einer Welt hier in Deutschland, in der ich mich frage, wenn ich so manchmal so ein Newsletter lese aus China, aus Korea, wo in Nigeria in einer Veranstaltung einfach mal 100.000 Menschen zu Jesus finden. Menschen finden nach Hause, werden gerettet. Die Amerikaner, die Christen sagen ja, I was saved, I'm saved. Ja, das zeigt diese Dringlichkeit. Und ich frage mich, was ist eigentlich in Deutschland los? Wann habe ich zum letzten Mal erlebt, dass einer in meinem Umfeld, ganz persönlich, dass da einer gesagt hat, du, ich habe das und das erlebt und ich habe dann angefangen zum ersten Mal Bibel zu lesen und so weiter. Ich bin Christ geworden. Habe ich lange nicht erlebt. Dabei ist es doch so, wenn wir eine Umfrage machen würden auf der Straße, hast du schon mal den Satz gehört, Jesus liebt dich oder Gott liebt dich, dann würden doch wahrscheinlich 95% der Leute sagen, ja, habe ich schon mal gehört irgendwo, klar, Jesus loves you, Jesus liebt dich. Warum ist es dann aber so schwer, dass ein Mensch zu Gott findet? Warum ist es so fast schon unmöglich, habe ich das Gefühl, ich habe Menschen, die ich jahrelang begleite, du gehst mit ihnen fort, einen trinken und die kennen all meine Bücher und Zeug, was ich mache und trotzdem kommen die nicht in die Pötte. Warum ist es so schwierig? Und Paulus sagt in Römer 10, Vers 14, sagt er, als allererstes ist der Moment, wie können Menschen an Gott glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Römer 10, Vers 14, das ist eine Schlüsselstelle. Wie kann ein Mensch zu Gott finden, wenn er noch nie von ihm gehört hat? Und ich glaube, von ihm hören, Jesus liebt dich, das reicht, glaube ich, nicht. Menschen müssen das verstehen. Man muss es ihnen wirklich erläutern. In der Bibel lese ich von Jesus, der sich Zeit nahm für Menschen, die er getroffen hat. Die haben ein Gespräch begonnen und er hat ihnen erklärt, worauf es ankommt, wie man mit Gott Frieden finden will. Und dann auf der anderen Seite haben wir ja diese Menschen, die in einer Welt leben, die extrem laut ist. Und egal, wo du hinkommst, auf dem Marktplatz, samstags sind ganz viele Stände, da sind viele Sekten und Esoteriker und jeder verkauft dir, das ist das Leben. Politiker stehen an der anderen Ecke, posaunen, ja, wählt uns, das ist die Wahrheit, das brauchen wir. Und wenn wir dann zu Hause sind, dann lesen wir auf Facebook, was uns eigentlich fehlt. Da schreibt einer, ja, du musst Veganer sein, das ist ganz wichtig. Oder ein Humanist oder ein Freiheitskämpfer, das ist der Sinn deines Lebens. Oder ein Moralist. Selbst Atheisten machen Werbung. Es gibt einen sehr klugen Mensch, von dem Wissenschaftler sagen, einer der klügsten Menschen unserer Zeit, Richard Dawkins, ein Oxford-Professor. Wenn man den auf Wikipedia liest, da heißt es, einer der klügsten Köpfe der Wissenschaftler, die wir im Moment haben. Ein Buch, Der Gotteswahn, schreibt er. Und er ist so überzeugt von Atheismus, dass es keinen Gott gibt, dass er mit seinem eigenen Geld Busse in London, diese schönen roten Doppeldeckerbusse, bekleben lässt. Und dann steht auf diesen Bussen drauf, ganz groß, There is probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Also er schreibt da, es ist wahrscheinlich, gibt es keinen Gott. Also hör auf, dir Gedanken über diesen Gott zu machen und genieß dein Leben. Ja, und das sind Menschen, die da viel Geld reinstecken, weil sie sagen, das ist doch alles Blödsinn, was die Kirche da sagt. Wir müssen die Leute aufklären. Das ist doch peinlich. Lies mal, was auf dem Bus steht und dann mach in deinem Leben einfach, was du willst. In dem nächsten Bild, was wir sehen, geht es um Dinge, die wir vielleicht eines Tages bereuen könnten. Erasmus von Rotterdam sagt, was du auf deinem Sterbebett wünschst, getan zu haben, das tue jetzt. Und das Buch fand ich ganz brillant, dass jemand sich viel Zeit genommen hat und Menschen, die im Sterben lagen, gefragt hat, was sie am meisten bereuen, was sie eigentlich hätten tun sollen. Leider haben sie es nicht. Und da geht es auch viel um das Thema Gottessuche. Dass Menschen sagen am Ende ihres Lebens, Mensch, ich merke, jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, aber warum habe ich mich nie mit Gott beschäftigt? Es gibt sogar einen Trainer, Otto Rehhagel, der wurde einmal, kennt ihr alle Otto Rehhagel, ja, diesen Trainer mit Griechenland, Europameister, der wurde einmal gefragt von seinem Mitspieler Wynton Roofer, das war ein Missionar, ein Fußballmissionar, der hat gesagt, Otto Rehhagel, ich erkläre dir das Evangelium mit Jesus, hat ihm so ein bisschen erklärt und dann hat Otto Rehhagel zu ihm gesagt, ja, danke Wynton, aber ich beschäftige mich erst mit Gott, wenn ich mal alt bin. Ja? Das heißt, Menschen denken, sie bekommen hier etwas geschenkt, eine Kiste, aber ich mache das nicht auf, dieses Geschenk, weil irgendwie traue ich dem Ganzen nicht. Ja? Sie beschäftigen sich dann irgendwann im Alter damit, weil sie denken, ja, so toll kann das nicht sein. Und deswegen predige ich heute Abend darüber, weil ich denke, machen wir da irgendwas falsch, wir Christen? Wie reden wir über unseren Glauben? Warum haben Leute nicht Bock, mehr davon zu hören? Weil es ist doch so positiv, unsere Nachricht. Und was sagt Gott eigentlich dazu? Was sagt Gott? Gott, er spricht. Ich glaube, er hat nie aufgehört zu sprechen. Auch wenn manche Philosophen oder Theologen, selbst Jürgen Fliege, irgendwelche Typen, die sich ganz toll finden, sagen, Gott spricht nicht mehr. Ich weiß es, ich bin Pfarrer, ich habe mich beschäftigt. Er hat aufgehört vor so und so vielen Jahren, 100 Jahren. Das ist Fakt. Nein, Gott spricht weiter. Menschen, die Atheisten sind, hören ihn nicht. Das ist uns klar, das ist einfach. Aber ich beobachte, dass selbst wir Christen, dass unter uns wir ihn auch immer weniger hören. Auch darüber müsste man eigentlich immer wieder sprechen, zu sagen, wie können wir Gott hören? Vielleicht ist es ein Auftrag für Daniel Harter, der ab morgen hier predigt. Er hat gesagt, wie können wir Gott besser hören lernen? Weil Gott wird uns Christen sagen wollen, ich habe eine Sehnsucht nach Menschen. Diese Sehnsucht, die Gott hat, dass Menschen gerettet werden, kann man eigentlich nur sehen in diesem schönen Bild oder am besten sehen in dem Bild von Jesus mit dem verlorenen Sohn, dass dieser Vater so eine große Sehnsucht hat nach seinem Sohn, der ja ziemlich viel Mist gemacht hat und er rennt jeden Tag auf so einen Hügel und schaut, ob der Sohn nicht doch nach Hause kommt, weil er denkt, das ist mir doch egal, was er für einen Mist gebaut hat, das ist mein Sohn. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, ich kenne ihn. Vielleicht wusste ich schon, irgendwann wird er Blödsinn machen, aber ist doch egal. Ich liebe ihn, Liebe kann Gott nicht durchstreichen, weil das ist sein Name. Gott hat nicht Liebe. Das heißt in der Bibel, Gott ist die Liebe. Er kann gar nicht anders. Das ist sein Name heißt Liebe. Und das ist die Geschichte, die Jesus wählt, um Menschen zu sagen in seinem Umfeld damals, das ist die Sehnsucht Gottes. So, und jetzt seid ihr dran, sagt er den Jüngern. Und das sagt er auch uns heute. Und Paulus greift das auf in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und da sagt er, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allen Menschen. Das ist ein Auftrag an uns. Ein Sprachrohr zu sein. Wir haben ein schönes Bild aus dem Sport dabei, was es bedeutet, ein Sprachrohr zu sein. Der hat es verstanden. So ein 20-jähriger Österreicher, der hat gesagt, ja gut, ich habe jetzt einen Auftrag von Gott, ein Sprachrohr oder sowas zu sein. Ja gut, meine Kraft liegt in Jesus, ein super Typ, der David Alaba. Wie kann man mit 20 schon so cool sein? Ich habe ihn damals gefragt, ich habe mit ihm eine Geschichte gemacht für mein Buch Fußballbibel. Ich habe ihn gefragt, sag mal, David, hättest du eigentlich auch das T-Shirt angezogen und gezeigt, wenn ihr verloren hättet? Klar, er ist ein Typ. Er sagt, das ist mir doch wurscht. Niederlage oder Sieg, Jesus bleibt sowieso. Meine Kraft liegt in Jesus, auch wenn ich verliere. Die hatten ja auch mal eine empfindliche Niederlage im Finale daheim, aber es ist eine andere Geschichte. Das hier ist ein Sprachrohr Gottes. Das ist einer, der hat es verstanden. Im schönsten Moment vergessen wir eigentlich Gott, weil wir sagen, klar, Gott brauchen wir ja in Krisen. So im allerschönsten Moment erinnert er sich an Gott und sagt, super mit der Champions League, da schauen ja dann 500 Millionen Menschen zu, live auf der ganzen Welt, bis nach Indien irgendwo am Nordpol und sehen, dass er dieses Shirt hat. Also das andere verstehen sie wahrscheinlich nicht, ist deutsch, aber Jesus haben sie wahrscheinlich verstanden. So, das ist ein Typ, den ich bewundere, weil er sagt, und wenn meine Mitspieler sagen, es ist doch irgendwie vielleicht peinlich oder Witze drüber machen, nein, das ist, ich möchte wissen, dass Gott über mich gut denkt, nicht meine Mitspieler. Der erste Grund von den 7 Gründen, warum wir das weitersagen sollen, ist, weil wir einen Schatz gefunden haben. Einen Schatz, sagt Kolosser 2, Vers 3, in Christus verborgen, also Schätze müssen ja gesucht werden, in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und warum ist es ein Grund, das Evangelium weiterzusagen, wenn man einen Schatz findet? Weil ich glaube, wenn einer von euch hier den Lotto-Jackpot am Wochenende knacken würde mit 43 Millionen, kann ich mir kaum vorstellen, dass er es für sich behalten würde. Es sei denn, er ist ein Schwabe. Vielleicht. Okay, die Schwaben kriegen es wieder ab. Aber alle anderen würden doch wahrscheinlich platzen und sagen, oh Mann, ich muss das den Leuten, das ist doch eine gute Nachricht. Ich muss es den Leuten sagen. Natürlich den engsten Freunden, nicht gleich allen. Ja, oder wenn ich verliebt bin, dann kann ich doch nicht, als ich meine Frau kennengelernt habe, da konnte ich nicht an mich halten. Das ist etwas, das ist ein Schatz. Ich habe echt einen Schatz gefunden. Oh, Schatz. Ja, das muss man weiter sagen. Und in der Bibel ist es genau dasselbe. Wenn du einen Schatz findest und es tut dir gut und es macht dich froh, und es erlöst dich von deinen Sorgen und diesen manchmal quälenden Gedanken, dann ist es doch, dass wir das eine Dringlichkeit spüren, das weiterzusagen. Aber zurück zum Predigtabend Nummer 1, Gott erleben. Wer mit Jesus nichts erlebt, da glaube ich, dass er mit der Zeit als Christ das auch nicht mehr weitersagt, die frohe Botschaft, weil da ist nichts Frohes mehr. Also das ist so normal irgendwann, dass wir in den Himmel kommen und man wird so ein bisschen abgeklärt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Gott etwas erleben, weil sonst werden wir nicht aus einer Begeisterung heraus weitererzählen. Heute gibt es viele Bibelverse, so zum Abschluss, für die gerne mal ihr Handy rausnehmen und mittippen. Da kommt schon der nächste. Matthäus 12, 34, einer der wunderschönsten Verse über das Thema Weitersagen. Das, was Jesus für dich getan hat, weitersagen. Da heißt es, wovon dein Herz voll ist. Kann das jemand zu Ende sagen? Ich verstehe gar nichts. Was? Wovon dein Herz voll ist? Davon läuft oder geht dein Mund über. Das heißt, für mich, ich sehe, wenn ich diesen Vers sehe, das ist so eine Art Automatismus. Also es geht gar nicht anders. So wie dieses Bild vom Verliebtsein. Wovon dein Herz voll ist, davon läuft dein Mund. Es geht gar nicht anders. Und müssen wir uns nicht ab und zu mal hinsetzen und sagen, ist mein Herz voll von Jesus? Und wenn es nicht voll ist, ist kein Wunder, dass ich nicht so gern drüber rede. Wenn es voll ist, müssen wir uns gar nicht viel Gedanken machen, da läuft es von alleine. Nächstes Bild ist, glaube ich, ein Kamel. Nee, das ist kein Kamel. Wenn der das wüsste, das Kamel brauchen wir. Hab ich den übersprungen? Oh, sorry, okay. Das ist Grund Nummer 2. Warum sollen wir das Evangelium verkünden? Grund Nummer 2, es ist ein Auftrag. Das sieht schön aus nach einem Auftrag. Das sind Typen, die nicht nachts im Bett liegen und denken, ach ja, noch ein bisschen kuscheln und rumdrehen. Nein, die sind unterwegs, die haben einen Auftrag. Und warum wähle ich diesen Grund? Weil ich habe das Gefühl, dass manche in unseren Gemeinden sagen, ja, Mission ist nicht so mein Ding. Du machst es ganz gut, finde ich cool, wie du, aber es ist... Ja, manche sehen das, glaube ich, wie so ein Hobby. Also du gehst angeln und ich sammle Minions. So. Oder, ja, es ist, aber ich glaube, es ist kein Hobby. Ich glaube, es ist ein klarer Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Am Ende von Matthäus 28 sagt er quasi als letzten Satz, als Erbe, bevor er geht, sagt er, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie und lehrt sie und führt sie. Und es sind lauter Imperative. Es ist ein Auftrag. Da steht nicht, dann, wenn es euch gut geht und wenn ihr Zeit habt, denkt mal dran, sondern es ist ein Auftrag. Und ihr werdet gleich in den nächsten Punkten verstehen, warum es so wichtig ist, dass wir diesen Auftrag zu unserem Auftrag machen und nicht sagen, lass doch die anderen machen. Wie gesagt, vielleicht erinnert ihr euch an Mose, wo es um die Persönlichkeiten geht, wo ich dann Mose, der Legastheniker war und auch gesagt hat, also kannst du nicht jemand anderen zum Pharao schicken? Es ist nicht so einfach. Manche sagen, ich will das nicht. Aber ich glaube, dass es mit der Zeit nicht nur zu unserer Identität wird, sondern es wird auch Spaß machen. Da sagt zum Beispiel David im Psalm 73, ich darf dir immer nahe sein, mein Herr. Ich darf, Privileg. Das ist mein ganzes Glück, sagt David. Er schwärmt regelrecht davon, von der Nähe Gottes. Deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen, weil er so happy ist damit. Das heißt also, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Wollen wir Gott dienen und ein Botschafter sein? Das ist eine klare Entscheidung. Das ist nicht etwas, wo man so reinrutscht, sondern es ist eine Entscheidung. Möchte ich das? Und sehe ich die Dringlichkeit? Oder bin ich noch an der Stelle, wo ich vielleicht erstmal verstehen muss, was ja auch nicht schlimm ist. Die Predigten bauen ja auch so ein bisschen aufeinander auf. Und unser ganzes Christsein baut aufeinander von Jahr zu Jahr auf. Und je länger wir uns mit Jesus beschäftigen und vor allem je intensiver wir dieses Buch lesen, desto mehr verstehen wir. Grund Nummer 3. Warum? Weitersagen. Weil wir Gottes Wort lieben. Zumindest ist es eine Option. Wer etwas liebt, hatte ich ja gerade gesagt, der schwärmt davon. Also ich liebe das Tor von Mario Götze, weil es mich wirklich erlöst hat. Das klingt jetzt gar nicht so richtig christlich, weil ein Götze hat mich erlöst. Ich war an dem Tag so wirklich durch den Wind, ne, Tobi, oder? Wir haben so drüber gesprochen, Vinny, die Jungs, von wegen, man hat so alle Fingernägel schon durchgehabt und hat bei den Fußnägeln weitergemacht und war, und dann kommt der Götze und ich schwärme davon und von Gottes Wort, Grund Nummer 3, schwärme ich auch seit einigen Jahren. Noch nicht so lange her. Weil ich angefangen habe, mich wirklich in die Bibel zu verlieben. Ist das schon ein bisschen durchgeklungen bei den Predigten, dass ich echt so ein Bibelfreak bin. Dass ich das Wort liebe. Weil es, egal welchen Vers ich mir mal wieder neu oder Helena zeige und sage, den müssen wir wieder irgendwo hinhängen. Es sind einfach Dinge, die mir so viel Power geben. Und das stärkt mich auch in meinem Beruf, weil ich werde oft gefragt im Coaching, haben Sie etwas, oder manche Fußballer, die sind echt gut, cool drauf, die schicken mir so 2 Stunden vorm Spiel, ich brauche mal schnell irgendwas, oder Leichtathleten auch. Ja, kannst du mir schnell, die wollen so ein Instant-Coaching, so ein, keine Ahnung, so auf Knopfdruck, eine Spritze irgendwie, die sie selbstbewusst macht, hatte ich ja erzählt gestern. Und Gottes Wort ist tatsächlich so ein Instant-Kraftgeber, das geht wirklich schnell. Wenn ich lese, Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Darum ist mein Herz fröhlich. Dann ist das so eine Folge. Erstmal mache ich mir bewusst, der Herr ist meine Kraft. Ich brauche Power für eine Aufgabe. Und mein Schild, also er schützt mich. Auf ihn hofft mein Herz, ja, dass ich weiß, da ist nichts umsonst gehofft, da ist nicht umsonst gebetet, sondern ich habe Amen gesagt und jetzt hoffe ich, dass er mir hilft und ich weiß es und nun heißt es und nun ist mir geholfen, darum ist mein Herz fröhlich. Oder einfach so ein kurzer Vers, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist so ein Klassiker bei mir in meinem Leben seit einigen Jahren. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn meine Freude mal wieder weg ist, dann ist das so eine schnelle Hilfe. Ich liebe Gottes Wort und wenn ich Menschen, Freunde mal wieder belästige auf WhatsApp und denen so Bibelverse schicke, ungefähr so lang, mit 98 Emoticons geschmückt, ja, und die stalke damit, dann ist es nicht, weil ich zu viel Tagesfreizeit habe, ne, Herr Steinhoff, Herr Harter, Herr Wörner, schönen guten Abend, ja, das bin ich immer, Gottes Wort, ja, sondern dann mache ich das deswegen, weil ich so begeistert bin. Vielleicht nerve ich dann den einen oder anderen aus meinem Umfeld von meinen Freunden, weil der Kadel hat schon wieder so einen Aufsatz geschrieben, ja, aber es ist einfach meine Sehnsucht, dass ich denke, hey, ich sehe ein bisschen sein Leben und denke, das kann der bestimmt auch gebrauchen, weil mich hat es stark gemacht. Mich hat es fröhlich gemacht, deswegen gebe ich es weiter. Grund Nummer 3. Oder auch kurz gesagt, Freude, die auf den Herrn sehen, strahlen vor Freude. Ich möchte einfach nur weitergeben den Leuten, guck auf Gott, das ist kurz. Schau auf Gott, ich habe da ein Problem, schau auf Gott. Ich weiß nicht so recht, schau auf Gott, versuch immer ihn im Auge zu behalten. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Deswegen liebe ich Gottes Wort. Grund Nummer 4, der ist relativ simpel. Warum sollen wir Gottes Wort weitersagen? Weil die Welt in schlechten Nachrichten versinkt. KKK steht hier auf meinem Zettel, das steht für Krisen, Kriege, Katastrophen. Wir wollen eigentlich schon gar nicht mehr die Tagesschau gucken, weil letztendlich immer dasselbe kommt. Ganz am Ende, nach 14 Minuten, kommt vielleicht irgendwie, dass da mal irgendwo eine Kuh gerettet wurde in Brandenburg oder so. Aber ansonsten, die ersten 14 Minuten sind komplett negativ und Menschen lechzen nach guten Nachrichten. Menschen sehnen sich davon zu hören, hey, passiert denn eigentlich auch was Gutes in dieser Welt? Das ist die gute Nachricht. Das hat mich ganz schön froh gemacht, als mir zum ersten Mal so als junger Christ einer gesagt hat, das Evangelium, du bist ja evangelisch, hat er damals zu mir gesagt, weißt du eigentlich, was es heißt? Da habe ich gesagt, nein, keine Ahnung, was heißt denn evangelisch? Und dann wurde mir erklärt, das heißt die gute Nachricht, es kommt von Evangelion, stimmt es, Tobi? Evangelion aus dem Griechischen, die gute Nachricht. Ja, das war für mich ganz wichtig als Christ, dass ich das wusste, weil dann dachte ich, ah okay, also evangelisch ist nicht nur, da steht irgendwas in so einem Pass drin, sondern scheinbar bin ich eine gute Nachricht. Das gehört zu mir. Ich darf damit leben. Die frohe Botschaft sehe ich aber bei manchen nicht so richtig, dass es sie froh macht. Also in manchen Gemeinden, wenn ich da so manchmal sitze, denke ich, bei denen heißt Evangelium eher so die schlechte Nachricht. Es gibt sehr viele gesetzliche Christen um uns herum, die gar nicht mehr eine Freude haben an Gottes Wort, sondern die picken sich, habe ich das Gefühl, so diese Stresspassagen raus. Ja, diese Klassiker mit Sex vor der Ehe und mit allen möglichen kleinen Punkten, mit Essen und mit Ritualen. Und ich habe das ja erzählt mit Jesus, wie er Stress hatte mit den Pharisäern. Und dann geht diese gute Nachricht bei manchen Christen auch verloren, weil sie plötzlich so gesetzlich sein wollen und weil sie sagen, ich bin ein ganz toller Christ, Gott. Hast du gesehen, das habe ich ganz fein gemacht. Ja? Und wollen dann irgendwie ein Lob haben, weil sie das und das und das gemacht haben. Und dann, was passiert? Dann schauen sie auf andere und sagen, ja, aber ihr habt das nicht so toll gemacht wie ich. Klassiker aus der Bibel, der Typ, der da steht und betet und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Ja? Und dann denke ich, wo ist hier die gute Nachricht überhaupt noch? Also, schlechte Nachrichten hat die Welt genug. Ich glaube, wir brauchen keine Christen, die noch auf andere Menschen zugehen und ihnen sagen, hey, so wie du lebst, also ich habe da gerade mal eine schlechte Nachricht von Gott für dich. Danke. Danke für nichts. Oder wie ein Freund von mir sagt, ja, sehr, sehr gut. Das ist ein Insider für die Band, Entschuldigung. Zeig mal kurz das Bruni-Bibelbuch. Da ich Gottes Wort liebe und ein Fan bin, habe ich mich dann irgendwann mal hingesetzt und entschieden, ein Buch zu schreiben, um Menschen, die den Fußball lieben und die Fußball quasi als ihren Gott haben, wenn man es auf den Kopf halt sieht, ja, das ist die Fußballbibel, dass Menschen im Fußball Jesus finden. Und für mich war die Gleichung relativ einfach, warum ich das mache. Ich habe gesehen, wie Kirchen, vor allem bei uns, wo ich herkomme, in Galdorf, in Schwäbisch Hall, wo Kirchen dann irgendwann umgebaut werden zu einem Sonnenstudio oder zu Restaurants immer mehr. Aber die Fußballstadien platzen aus allen Nähten. Ich habe irgendwann, als ich Christ wurde, dafür danke ich Gott, verstanden, dass, warum ich lebe. Das hat mir Sinn gegeben. Gott hat relativ früh zu mir gesagt, hey du bist der totale Fußballfreak. Du könntest irgendwie, keine Ahnung, André Schürrle an seinen linken Waden erkennen oder damit bei Wetten, dass auftreten. Und ich habe immer gedacht, Fußball, als ich Christ wurde, das ist lästig. Ich muss den Fußball weg aus meinem Leben. Ich lese jetzt nur noch Bibel. Ja, bis Gott dann irgendwann gesagt hat, nein, ich stelle dich in den Fußball rein, weil da sind die Menschen und da gehen viele Menschen tatsächlich verloren. Warum gehen sie verloren? Sie verlieren sich in einem Sport, der eigentlich nur ein Sport ist, den sie aber mit ihren Stars zu ihrem Gott hochheben. Und wenn der Gott versagt am Wochenende, und ich war schon ungefähr 1000 Mal im Stadion und erlebe so oft, wie Fans dann sich besaufen und ihre Fahne verbrennen und ihr Trikot auch verbrennen aus lauter Enttäuschung und die Stars beschimpfen. Und es ist der moderne Gott unserer Zeit nun mal. Und wenn in Deutschland, wenn wir alle Fans wären von, keine Ahnung, wenn wir alle so ein Faible hätten für Stricken, ja, so Topflappen stricken, dann würde ich wahrscheinlich ein Buch schreiben mit den besten Topflappenstrickerer Deutschlands, die Christen sind. Und wir sagen, hey Leute, lest es mal. Oder was weiß ich was. Aber die Deutschen sind nun mal Fußball verrückt. Und deswegen gehe ich da hin und habe da hier dieses Buch, habt ihr ja gesehen, am Büchertisch jetzt WM, Weltmeisterbibel. Und deswegen nicht, damit es eine Werbeblase ist, sondern ich erzähle euch davon, dass ihr, wenn ihr sowas seht, überlegt, ich soll Botschafter sein. Also wer das hier kaufen möchte und sich zu Hause ins Regal stellt, lieber nicht. Also ich habe so ein Buch nicht geschrieben für Christen, dass die sagen, ach guck mal, wer alles Christ ist. Ist es nicht cool, Jürgen Klopp und wie die alle heißen, Kakao, Alaba. Sondern überlegt euch doch, was ihr nehmen könnt. Ob das eine CD ist, ein Buch, was auch immer, wo ihr sagt, das ist es, wo Menschen für brennen. Und das gebe ich Menschen, die ich kenne, weil ich weiß, das könnte ihre Eintrittskarte, das könnte ihr Weg zu Gott sein. Das Evangelium weitergeben, nicht für sich behalten. Der nächste Grund, der fünfte, jetzt brauchen wir die Bibelumarmung. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das, wenn ein Mensch, den ich kenne, der eigentlich, also ich habe so einen Musikerfreund in Wiesbaden und das ist so eine echt coole Socke. Und ich glaube, der würde, also bevor der irgendwann mal die Bibel lesen würde, würde der alle seine 25 Gitarren zerhacken. Aber ich stelle mir dann so vor, weil er das natürlich total uncool findet, Bibel, und ich stelle mir ihn manchmal vor, wie er vielleicht plötzlich eines Tages zu mir kommt und sagt, David, das würde dich jetzt vielleicht schocken, weil ich bin ja der coolste Musiker aller Zeiten und die wollen ja mit Gott, ja, also Gott ist relativ uncool, aber ich habe mich in die Bibel verliebt. Ich lese gerade ständig Bibel. Ich habe zu Gott gefunden. Also das wäre so dieses Bild, dass einer plötzlich sagt, oh, ja. Was würdet ihr machen, wenn euch das passieren würde? Einer, von dem ihr das nicht erwartet, kommt plötzlich zu euch und sagt, hey, ich bin jetzt auch so ein Christ wie du. Oder so christlich wie du. Ja, die reden immer so ganz lustig. Du bist doch so religiös, du bist doch so christlich. Und ich glaube, dass das für mich persönlich einer der schönsten Gründe ist, eines der schönsten Motive, nicht nachzulassen. Und auch für Menschen, die ich kenne, die schwer zu knacken sind in diesem Sinne, mit Liebe, die den Zugang irgendwie nicht finden, für sie weiter zu beten und zu sagen, und ich habe tatsächlich so eine Liste mit Namen, wo ich sage, Gott, bitte, lass, dass dieser Mensch zu dir findet. Lass, dass dein Geist ihn verändert und er plötzlich merkt, es gibt erstens einen Gott und zweitens hat er Interesse an mir. Kannst du das machen, Heiliger Geist, dass bei ihm das im Herzen irgendwie ankommt, nicht im Kopf. Wir können Gott ja nur mit dem Herzen verstehen. Da komme ich schon zu Grund 6. Weil ich mir nämlich vorstelle, und der gehört zu Punkt 5, weil ich mir vorstelle, dass wir eines Tages im Himmel stehen und mich hat das schon als Jugendlicher sehr beeindruckt, dieses Bild, am jüngsten Tag stehen wir so in einer Schlange vor Gott. Ja, und selbst einer wie Jürgen Klinsmann hat einmal diesen Satz gesagt, er glaubt fest daran, dass wir eines Tages alle vor Gott stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Was haben wir mit unserem Leben getan? Ja, aber wir haben es ja von ihm geschenkt gekriegt. Und er will einfach wissen, was hast du damit gemacht? Und ich stelle mir dann dieses Bild so vor, ich stehe da und gucke so nach rechts und da ist da vielleicht irgendwie eine andere Schlange Und die biegen irgendwie vielleicht woanders ab. Ich weiß es nicht. Offenbarung, das ist ein hartes Buch. Und vielleicht wird der ein oder andere zu mir kommen, bevor es dann so zum Gericht kommt. Das ist natürlich ein sehr ernsthaftes Thema. Und vielleicht wird ein Freund zu mir sagen, sag mal, David, du wusstest es doch, was auf uns wartet. Erinnert euch an das Bild mit der Zeit und dem Himmel. Wir sind irgendwann tot. Und vielleicht wird dieser Freund sagen, David, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Und vielleicht werde ich ihm sagen, ja, du hast es nicht so richtig, du warst nicht so offen dafür. Ist das eine gute Ausrede? Ich weiß nicht. Vielleicht würde er dann sagen, ja, aber du wusstest doch, es ist so wichtig. Es geht nicht um 85 Jahre, die wir so leben, sondern um die Ewigkeit. Warum hast du mir das nicht verraten? Und dann werde ich vielleicht relativ blass dastehen. Und das möchte ich nicht. Und deswegen mache ich mir Gedanken, weil ich weiß, es ist mein Auftrag und es ist auch euer Auftrag. Es ist ein Herzensauftrag. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich habe gesagt, Gott, wenn ich mit dir gehe, dann bedeutet das, ich bin ein Botschafter. Ich drehe mich nicht mehr nur um mich selbst, weil ich will an diesem Tag, dass da in der Schlange nicht meine besten Freunde stehen. Ich möchte es nicht, dass ich die dann irgendwie verliere. Da kommt mir fast Pipi in die Augen, wenn ich an sowas denke. Da heißt es nämlich in der Bibel, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, das muss ich dem Freund sagen in der Schlange, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Frag mich gerade so spontan, habe ich das eigentlich jemals irgendeinem Freund, also bei Fremden fällt es mir natürlich einfacher, aber einem Freund gesagt, hey, wenn du an Gott glaubst, gehst du nicht verloren. Das ist ein hartes Wort, ne? Sondern du bekommst, heißt es hier in Johannes 3,16, kennt ihr, das ewige Leben. Ja? Um Menschen zu retten, heißt es in dieser Stelle. Und ich liebe dieses Lied Amazing Grace, weil es mir immer wieder vor Augen führt, ja, I was lost, ich war verloren, but now I'm saved. I was blind, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Das ist für mich ein Antrieb, dass ich Menschen nicht vergesse. Der letzte Grund, Grund Nummer 7, weil wir, wenn wir Botschafter werden, weil wir, glaube ich, in unserem Glauben wachsen. Und das ist extrem wichtig. Paulus sagt manchen Gemeinden in seinen Briefen, hey, Leute, Epheser, ihr Korinther, was ist eigentlich los? Ich war bei euch, habe euch ganz viel erzählt, dann bin ich wieder weitergefahren mit dem Schiff und habe was erlebt. Und jetzt komme ich ein Jahr später zurück oder zwei und dann schimpft er ein bisschen und sagt, ja, und ihr habt immer noch denselben Stress untereinander und ihr liebt euch nicht und ihr versöhnt euch nicht. Und was ist denn los? Soll ich euch, und dann sagt er, soll ich euch Muttermilch geben? Braucht ihr immer noch Milch? Ihr solltet doch schon längst erwachsen sein und so Dinge tun, wie ich tue. Also es ist ein richtiges, ja, es ist ein richtiges Brett, was Paulus denen mitgibt. Aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das hat mich voll getroffen. Da dachte ich, das stimmt. Ich bin ja so viele Jahre Christ und ich drehe mich immer noch im Kreis und brauche so quasi, ja, wie Paulus sagt, das ist ja sein Bild, brauche immer noch Milch. Also ich mache immer die gleichen Anfangsfehler. Ich sollte doch langsam wachsen. Und ich glaube, ein Botschafter ist ein Christ, der erwachsen wird, weil er endlich Verantwortung übernimmt. Und nicht sagt, lass doch die anderen Menschen von Jesus erzählen, sondern sagt, ich tue es. Und ich möchte einen kurzen Filmclip noch einspielen, so zum Finale, wenn wir doch langsam kommen, mit Shia LaBeouf und Brad Pitt. Ganz interessant, dass Hollywood dieses Thema auch ab und zu aufgreift. Es spielt in einem Panzer, das ist ein Kriegsfilm, der heißt Herz aus Stahl. Und da diskutieren die in diesem Film ständig über den Sinn des Lebens in Bezug auf Gott und Bibel. Und Shia LaBeouf, das ist dieses Bild, was wir gerade vorhin kurz hatten von diesem Hollywood-Darsteller, sagt sogar, dass er während dieser Dreharbeiten zu Jesus gefunden hat, durch die Gespräche mit Brad Pitt über die Bibel. Hallo? Habe ich mal echt gestaunt. Schaut euch das mal an, was da in diesem Film passiert.
Aber was wir hier tun, ist eine gerechte Sache, meine Herren. Hörst du mich, Gordo?
Mhm.
Es gibt einen Bibelvers, an den ich oft denke. Ziemlich oft. Er lautet, und ich hörte die Stimme des Herrn. Er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ich sagte, hier bin ich. Sende mich.
Prophet Jesaja, Kapitel 6.
Ja, dann. Das ist richtig. Oh, wow. Du bist schon einer.
Sehr bewegend, finde ich. Gott fragt, wen soll ich senden? Wo sind diejenigen? Wo sind die, die bereit sind, die sagen, ich lasse einiges hinter mir, erinnert so an die Jünger, die Jesus nachfolgen und sagen, okay, ich hätte da einiges zu tun, ich muss noch einen beerdigen, ich muss noch dieses und jenes, aber ich bin einer. Ich will gesendet werden, ich gehe Jesus nach, haben die Jünger angefangen. Wir können erwachsen werden, das ist dieser Grund Nummer 7, wenn wir anfangen, Botschafter zu sein. Und erwachsen werden heißt auch zu sagen, ich frage nicht mehr Gott, was kannst du für mich tun? Dieses ständige Ego, worüber ich auch gestern gesprochen habe, Revolution in unserem Gehirn, unser Ego macht uns manchmal so kaputt, weil wir nie zufrieden sind. Dieses Ego funkt immer, ich brauche noch dieses und jenes. Und da ist auf einmal so ein Reiz und da denke ich, oh, das muss ich haben, warum habe ich das nicht? Und dass wir sagen, ich will erwachsen werden, ich lasse mich nicht mehr von meinen Reizen lenken, sondern ich möchte nicht fragen, Gott, was kannst du für mich tun, sondern ich frage künftig Gott immer mehr, was kann ich für dich tun, Gott? Das habe ich vor 2 Jahren interessanterweise einfach mal so spontan angefangen und ich habe dabei festgestellt, dass ich das noch nie in meinem langen Leben als Christ getan habe. Und ich habe zu Gott an einem Tag, ich lag auf dem Bett nachmittags und plötzlich kam das wie so, wenn der Heilige Geist mir so bing, so eine Inspiration, dass ich zu Gott gesagt habe, hey Gott, was kann ich mal für dich tun? So nach dem Motto, wie geht's dir eigentlich? Es geht ja eigentlich ständig um mich. Gott, was kann ich für dich tun? So, gibt's irgendwas? Und das hat mich selbst befreit, das einfach mal so auszusprechen. Probiert es mal. Aber die Bedingung, dass wir Botschafter werden, und das ist mir jetzt sehr wichtig am Ende, da ist eine Bedingung dran, weil wir würden nie Botschafter Gottes werden und das tun, was in Matthäus 6,33 steht. Da heißt es ja, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist etwas, wo ich immer wieder drüber nachdenke, wenn ich nach dem Reich Gottes trachte, also ihm die Priorität gebe, bleibt dann da nicht eine Menge liegen in meinem Leben? Es ist nicht so, ich bringe erstmal alles in Ordnung, meine Wohnung und meine Rechnungen und meine Karriere, ja, und um meine Frau muss ich mich kümmern, darf ich mich kümmern und ich möchte ja mich verwirklichen. Ja, und dann trachte ich nach dem Reich Gottes. Wenn alles okay ist, dann jetzt gucken wir mal, was kann man für dich tun, Gott? Aber Gott sagt genau andersrum. Er sagt, wer sein Leben gewinnen will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es aber gewinnen. Und das ist die Frage eines Botschafters. So beginnt ein Botschafter, indem er sagt, okay, Gott sagt mir, trachte nach dem Reich Gottes. Das muss deine, was heißt denn trachten? Trachten haben wir ja drüber gesprochen, könnt ihr euch erinnern? Das ist bemühen, alles geben, mit Herzblut, mit Leidenschaft, das ist trachten. Weil dann, sagt Gott in demselben Vers, dann gebe ich euch alles, was ihr braucht. Und das ist, glaube ich, dieser springende Punkt. Habe ich als Christ dieses Vertrauen, dass ich sage, okay Gott, hier ist mein Leben, das habe ich vor in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr, das ist meine To-Do-Liste, da muss ich mich doch kümmern. Und Gott sagt, nee, lass mal los. Werde ein Botschafter, fang an neu zu denken, trachte, mach das zu deinem Auftrag. Ja, yippie, yippie, je. Mach es zu deinem Projekt. Fang an, Gott als Nummer 1 in deinem Leben zu sehen, als das, was deine Leidenschaft ist und mach mal dieses Experiment und sag, okay Gott, dann bleibt vielleicht viel liegen. Klar, nicht durchdrehen jetzt, wir müssen auch einkaufen und so, ihr wisst schon, was ich meine. Aber nicht daran festhalten, an dem, was wir scheinbar verlieren. Und haben wir dieses Vertrauen, zeig mal dieses Gesefu, wir haben ja da ein schönes Bild dann auch entwickelt, ja, können wir tatsächlich das unterschreiben? Weil nur dann werde ich Botschafter, wenn ich mir das unterschreiben könnte. Wenn ich sage, Gott sorgt für uns, absolut. Heute, August, wird unterschrieben und ich stelle es mir irgendwo hin, weil ich weiß und ich sorge für das, was Gottes Sache ist. Dafür sorge ich. Er sorgt für meine Sache. Das ist quasi ein Deal, den Gott mit mir eingeht. Er sorgt für mich und ich kümmere mich darum, dass Menschen von seiner Liebe erfahren und dass Gottes Sehnsucht gestillt wird. Es gäbe noch einen Punkt zu sagen, was uns eigentlich daran hindert, Botschafter zu sein. Ich glaube, das haben wir so gestern auch eine Menge von gehört, von diesen Ablenkungen, von diesen Reizen. Im Orientalischen gibt es ein Sprichwort, da heißt es, ein Mann wird niemals sein Ziel erreichen, wenn er sich unterwegs von jedem Hund anbellen lässt. Ja? Wir sind so Menschen, dass wir wir haben das, dieses Problem in unserer Gesellschaft, dass wir uns ständig ablenken lassen. Da kommt so ein Reiz und wir sind schon da und vergessen. Ja, und tschack, sind wir wieder auf dem falschen Weg unterwegs. Und das hindert uns, Botschafter zu sein. Aber als letztes Bild möchte ich zeigen, warum es mich so glücklich macht, das verstanden zu haben und berufen zu sein, Botschafter zu sein. Das allerletzte Bild ist etwas, was ich ein halbes Jahr lang erlebt habe mit ein paar Jungs. Das sind Fußballer aus der dritten Liga, die kennt ihr nicht. Vielleicht kennt ihr Florian Frommlowitz, der ganz rechts. Der hat als Torwart Robert Enke, der sich ja damals das Leben genommen hat, das war sein Nachfolger bei Hannover. Und die kicken alle bei mir in Wiesbaden, wo ich ja vor kurzem noch gewohnt habe. Und einer, der dunkelhäutige, coole Typ neben mir, Joe Wungudika, der spricht mich an und sagt, David, du arbeitest doch mit Fußballern und machst Bibelkreise, früher bei Mainz 05, bei Eintracht Frankfurt. Warum machst du das nicht mit uns? Und dann sage ich zu ihm, ja Joe, dass Menschen zu Gott kommen, das ist schon cool, aber wie willst du das machen? Ich meine, wir zwei, du bist schon Christ, hast du noch einen, der sich interessiert? Und um es kurz zu machen, dieser verrückte Joe, der hat sich mit dem Florian rechts, dem Torhüter, verbündet, und der ja auch Christ ist, und hat gesagt, komm, wir sagen das mal in der Mannschaft und mal schauen, was passiert. Und ganz ehrlich, also ich mit meinem kleinen Glauben dachte, ja gut, dann werden die mal vielleicht einen mitbringen, aber wir bleiben halt so unter uns. Und plötzlich waren da 8 Spieler, die ein halbes Jahr lang jeden Mittwoch freiwillig zu mir nach Hause gekommen sind. Wir haben gefeiert, wir haben Pizza gegessen, wir haben Fußball geguckt und wir haben 1,5 Stunden lang vor der Fete uns ganz intensiv mit Gott, mit seiner Liebe, mit Jesus, mit all diesen Fragen. Fußballer, die müssen natürlich dann von null auf lernen. Haben die gesagt, hey David, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Gebrauchten und dem Frischen Testament? Dann haben die gesagt, müssen wir noch mal ein bisschen. Und, aber die waren ganz begeistert und haben dann ja wirklich immer wieder neu auch Themen selbst mitgebracht. Irgendwann habe ich gesagt, macht ihr doch mal ein Thema. Und die sind in diesem halben Jahr, dann haben wir am Schluss dieses T-Shirt gemacht, Jesus is my Captain, jeder hat seine Rückennummer drauf. Das sind Spieler, die von Bayern München, vom VfB Stuttgart, aus der Jugend kommen und jetzt Profis sein wollen. Und ich war so erfüllt davon. Diese Zeit mit den Jungs, die hat mich so ausgefüllt, weil ich war endlich da, mal wieder, wo ich sein soll. Nämlich ein Botschafter für Menschen. Ich war ein Verkünder, ich war ein Tröster, ich war das, was Gott sich vorstellt unter einem Botschafter, der schöne Schuhe anzieht morgens, weil er sagt, das, danke Winnie, ist mein Auftrag. Und ich möchte am Ende ja einmal mich natürlich bedanken für die Zeit bei euch, liebe Anke und lieber Stefan. Das ist für mich ja immer wieder ein Privileg, weil ich auch merke, und das spürt man auch hier oben, dass hier Menschen sind, die sagen, ja, wir wollen die Welt verändern, wir wollen Geschichte schreiben mit Gott. Und bin sehr dankbar natürlich für Freunde, die ich hier getroffen habe, die Band, das ist immer der Oberknaller, und morgen beim Turnier wird es nochmal ein Highlight, wenn wir die ganzen Jugendlichen wegputzen. Und ein letztes zum Thema Büchertisch. Ich habe hier von World Vision etwas dabei. Geht da bitte auch nicht dran vorbei, weil ich seit diesem Jahr Botschafter bin für World Vision. Und wenn wir darüber nachdenken, Botschafter zu sein für Menschen, die Jesus nicht kennen, dann hat es aber auch gleichzeitig damit zu tun, dass wir nicht nur das Evangelium verkünden, sondern uns auch vorstellen, erinnert euch an gestern, die 4 Milliarden Menschen, die gerne mit unseren Problemen tauschen würden. Schaut euch das bitte am Büchertisch an, was World Vision gerade für Projekte hat, die ich also sehr mit unterstütze. Und mich haben einige angesprochen auf das Buch, das Gebetsbuch, wo Daniel Harter und Isabel Weiterer und andere auch schreiben. Das haben wir leider schon seit vorgestern, glaube ich, ausverkauft. Und manche haben gefragt in Sachen Event oder Lesung, und da gibt es eine ganze Menge Karten da am Tisch, die könnt ihr euch mitnehmen, weil ich gerne auch zu euch komme und mal eine Lesung mache und ein Event. Und da ich geschrieben habe, dass Lesungen sehr, auf der Karte, dass Lesungen sehr trocken sind, habe ich mir überlegt, eben das soll ein Event sein mit Kabarett und mit Musik, und von daher nehme ich vielleicht 1-2 von den Jungs aus der Band mit und wir machen da ein richtig schönes Event bei euch. So, und jetzt bin ich richtig happy für die Zeit und vor allem, dass Helena und ich, dass wir morgen frei haben und hier einfach mal rumhängen dürfen und kicken und Spaß haben. Und Gott segne euch und seid ermutiger, denkt an dieses Bilderrätsel, was wir hatten, und genießt die restliche Zeit hier. Und wenn ihr denkt, dass David Kadel hart ist, ich kann euch nur sagen, Daniel ist harter. Vielen Dank fürs Zuhören. Der kommt.
Auf dem Missio Camp 2015 sprach David Kadel zum Thema 7 Gründe, schöne Schuhe zu tragen. Wie man Gott gefällt. Mehr Informationen zum Missio Camp gibt es auf missio-camp.de. Missio Camp. Dabei sein ist alles.